Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ein Meer von Kerzen, heute Abend in Brüssel auf dem Place de la Bourse für die Opfer des Terrors. Transparente mit der Aufschrift Ich bin Brüssel, je suis Bruxelles, ich bin Brüssel. Ein Anschlag auf Brüssel, ein Anschlag auf Europa. Guten Abend zu den Tagesthemen. Nach dem Terror in Paris im November ist es nun die Hauptstadt Europas, die den traurigsten Tag ihrer Geschichte erlebte. Ab 8 Uhr überschlagen sich die Ereignisse in der Stadt. In der Abflughalle auf dem Flughafen Zaventem gibt es kurz hintereinander zwei Explosionen, wahrscheinlich ausgelöst durch Selbstmordattentäter, die sich in diesem Teil des Flughafens in die Luft sprengen. Gut eine Stunde später dann die nächste Explosion. Nun trifft es eine Metrostation, die mitten im EU-Viertel liegt, an der U-Bahn-Station Malbeek. Sie liegt unweit der wichtigsten EU-Institutionen. So sind EU-Kommission und das EU-Ratsgebäude nur 400 Meter vom Anschlagsort entfernt. Mindestens 34 Menschen sterben, 230 werden verletzt. Christian Feld über den blutigen Tag in Brüssel.
Am Abend öffnet der Brüsseler Nordbahnhof wieder. Zwar gilt weiter die höchste Terrorwarnstufe, aber wenigstens ein kleines bisschen Normalität stellt sich ein in Brüssel. Dennoch, der Schock sitzt noch tief. Der Schock über diese Bilder. Flughafen Zaventem am Morgen. Dunkler Rauch kommt aus der Abflughalle. Drinnen Chaos. Gegen 8 Uhr hatten zwei Explosionen den Flughafen erschüttert. Die Täter wissen, welchen Schaden sie anrichten können. Tausende Menschen halten sich zu diesem Zeitpunkt hier auf. Links von uns war eine große Explosion, erzählt dieser Flughafenmitarbeiter. Es war ein großer Knall. Anfangs dachten wir, da wäre eine Anzeigetafel umgekippt. Viele haben geschrien. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, los, wir rennen jetzt. Ich war auf dem Weg in die Eingangshalle, um einzuchecken. Ich habe das wohl nur um 2 oder 3 Minuten verpasst. Über den Tag steigt die Zahl der Toten und Schwerverletzten. Sind das die Täter? Eine Überwachungskamera hat dieses Bild gemacht. Es soll mögliche Verdächtige zeigen. Wer kennt diesen Mann? Fragt die Polizei. Vermutlich haben zwei der Männer Selbstmord begangen. Der Mann mit heller Weste und Hut wird aktiv gesucht. Der zweite Anschlag mitten im Europaviertel. Die, die es lebend aus der Metrostation Malbeek schaffen, berichten, dass sie schreckliche Szenen mit ansehen mussten. Und vielen wird bewusst, es hätte auch sie treffen können. Ich war mit der Metro unterwegs, auf dem Weg zur Station Malbeek. Plötzlich war da eine Druckwelle zu spüren und der Zug stoppte. Dieses Handyvideo hält fest, was sich unterirdisch abspielt. Raus aus dem Zug, manche laufen über die Gleise zur nächstgelegenen Station. Die Behörden stellen zeitweise den gesamten öffentlichen Nahverkehr ein. Der belgische Regierungschef nennt die Anschläge feige, blind und gewaltsam. Denen, die sich entschieden haben, einen barbarischen Feind zu unterstützen, einen Feind der Freiheit, der Demokratie, der Grundwerte, denen möchte ich sagen, dass wir vereint bleiben. Auch der König wendet sich ans Volk. Wir werden auch weiterhin mit Entschlossenheit antworten, mit Ruhe und mit Würde. Behalten wir das Vertrauen in uns selbst. Dieses Vertrauen ist unsere Kraft. Am Abend neue Meldungen über Zugriffe. Bei Hausdurchsuchungen wird ein Sprengsatz mit Nägeln gefunden. Außerdem eine Flagge des sogenannten Islamischen Staates. Die Ermittlungen laufen weiter in Brüssel.
Meine Kollegin Bettina Scharkus hat sich heute Morgen sehr schnell zum Flughafen in Brüssel aufgemacht. Bettina, wie haben Sie die Situation dort erlebt?
Also ich bin mit dem Taxi direkt von zu Hause gekommen, war so um 8:45 da. Das Taxi musste dann halten, weil natürlich Verkehrschaos war. Die Autobahn wurde ja dann direkt gesperrt. Ich bin dann zu Fuß weitergegangen und es war schon eine sehr seltsame Situation. Über die Autobahn laufend kamen mir Passagiere, kamen mir Menschen entgegen, zum Teil mit Gepäck, alle mit Schreck und Panik in den Augen. Eine Frau habe ich gesehen, die hatte nur noch einen Schuh am Fuß. Sie ging also quasi auf Socken über die Autobahn. Ein junger Mann, mit dem ich gesprochen habe, der hatte Blut an der Hose und der war noch ganz geschockt. Er sagt, er war ganz in der Nähe von dieser Bombe gewesen und ist dann einfach rausgelaufen. Also es waren schon hier am Anfang chaotische Zustände rund um diesen Flughafen. 1-2 Stunden später ging das dann alles geordneter ab. Da wurden die Passagiere rausgeführt dann aus dem Flughafen. Zu Hunderten, muss man sagen. Das ist ja kein kleiner Flughafen hier. Und dann in Busse gebracht und dann weggefahren. Zum Teil sind sie hier untergebracht in der Nähe in Turnhallen. Oder sie wurden auch nach Antwerpen und in andere Städte gebracht.
Nun ist ja die Terrorgefahr offenbar immer noch nicht vorbei. Wie sieht es dort jetzt aus, am Flughafen und in der ganzen Stadt?
Genau, der Flughafenchef hat uns berichtet, es wurde eine dritte Bombe oder ein explosiver Sprengstoffgürtel, was es auch immer genau war, gefunden und unschädlich gemacht hier am Nachmittag. Hier gehen die Ermittlungen weiter. Man ist natürlich auch jetzt dabei, die Leichen zu bergen. Die müssen ja identifiziert werden. In Brüssel selbst ist natürlich die Solidarität groß. Auf dem Platz der Börse werden Blumen niedergelegt. Ich habe aber auch mit Freunden und Bekannten und Kollegen gesprochen, die sagen, wir oder unsere Familie bleibt heute Abend zu Hause. Die gucken Fernsehen und bleiben erstmal zu Hause, bewegen sich nicht in dieser Stadt. Also höchste Terrorwarnstufe in Brüssel und die ganze Stadt steht unter Schock.
Vielen Dank, Bettina.
Und dann kann man vielleicht auch noch sagen, warum die Menschen Angst haben. Das kann auch damit zusammenhängen, dass am Nachmittag die Meldung eintraf, dass das Atomkraftwerk, das belgische Tihange, teilweise geräumt wurde. Da fährt einem natürlich auch der Schreck in die Glieder. Das war aber wohl eine Vorsichtsmaßnahme. Also sind auch noch Mitarbeiter vor Ort. Also das war wohl eher eine Vorsichtsmaßnahme als eine konkrete Bedrohung dieses Atomkraftwerks Tihange.
Danke für die Information, Bettina Scharkus aus Brüssel. Ja, nur wenige Minuten von der Metrostation entfernt, an der sich die Explosion ereignete, liegt unser ARD-Studio, in dem auch unsere Korrespondentin Bettina Scharkus arbeitet, mitten im Europaviertel. Nicht nur dieses Viertel, sondern die ganze Stadt war heute nach den Anschlägen wie gelähmt. Judith Müllender berichtet darüber, wie der Terror dort entstehen konnte und wie er Europa und seine Institutionen mitten ins Herz traf.
Die Fahnen der EU auf Halbmast, das Europaviertel heute am Abend. Es ist still, stiller als sonst. Nur wenige Meter von der U-Bahn-Station Malbeck entfernt. Die Terroristen haben das Herz Europas getroffen. Das empfinden auch die Europaabgeordneten so. Seit 7 Jahren arbeitet Michael Theurer im Europaparlament. Die Detonation in der Metro war bis in sein Büro zu hören.
Also persönlich bin ich schockiert, weil ich natürlich auch in Sorge bin um die Betroffenen, um die Verletzten, um die Angehörigen. Und da sind eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parlaments mit Sicherheit drunter.
Sichtlich mitgenommen auch die Außenbeauftragte der EU. Auf einer Pressekonferenz in Tunesien fordert Federica Mogherini einen friedlichen Islam, einen Islam des Dialogs. Dann bricht sie ab.
Today is a difficult day.
Zurück in Brüssel. Noch immer suchen die Behörden nach Terrorverdächtigen. Auch Molenbeek bleibt im Visier der Fahnder. Hier wurde am Freitag der wohl meistgesuchte Terrorist Europas festgenommen, Salah Abdeslam. Anscheinend konnte er sich hier in Molenbeek monatelang verstecken, bei Freunden und Verwandten, ein Netzwerk des Schweigens.
Auf jeden Fall haben sich hier Parallelkulturen entwickelt, das ist klar. Und das heißt, irgendwann auf der Strecke ist versagt worden oder ist vergessen worden oder ist nicht ordentlich organisiert worden, dass Menschen sich integrieren. Es gab Möglichkeiten, unterzuschlüpfen, unentdeckt zu sein. Das kann nicht richtig sein.
Man will unter sich bleiben. Fremde waren schon seit Jahren nicht mehr erwünscht in Molenbeek. Das bekam unser Kamerateam am eigenen Leib zu spüren. Das Problem der Radikalisierung wurde von der Politik einfach ignoriert. Der belgische Terrorexperte Claude Moniquet warnt schon seit langem. Wir hatten schon Zellen, die über Molenbeek agiert haben. Zellen für den Dschihad in Bosnien, für den Dschihad in Afghanistan und jetzt eben für den Islamischen Staat. Das ist leider keine Überraschung, sondern hier ist lokal bei einer Minderheit eine Kultur entstanden, die sehr präsent ist und in dem Maße mächtiger wird, wie Staat und Polizei sich zurückziehen. Die Anschläge machen deutlich, der Staat kann nicht länger die Augen vor der Radikalisierung im eigenen Land verschließen.
Tja, und genau darüber möchte ich auch sprechen mit dem Terrorismusexperten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Keim in Berlin. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend, Frau Miroska.
War das heute eine Racheaktion für die Festnahme von Freitag?
Die Annahme ist verführerisch, dass die Verbündeten von Abdesalam jetzt sozusagen als Reaktion auf die Verhaftung reagieren würden. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, weil die Erfahrung lehrt doch, dass ein solcher Doppelanschlag ein hohes Maß an Koordination und Vorbereitung bedarf. Da müssen Örtlichkeiten ausspioniert werden, entsprechende Vorbereitungen getroffen werden. Meine Vermutung ist, dass diese Planungen bereits länger vonstatten gegangen sind und sie mögen aufgrund der Verhaftung vom vergangenen Freitag dann erheblich beschleunigt worden sein. Das heißt, die Entschlossenheit ist dann noch einmal befördert worden.
Was auch bedeutet, dass sich die Terroristen diese Ziele ausgesucht haben. Gehört es zu einem Muster, dass sich die Terroristen Ziele aussuchen, die kaum oder gar nicht zu schützen sind?
In der Tat, das verbindet diese Anschläge mit denen von Paris aus dem vergangenen Jahr, dass wir es hier mit sogenannten weichen Zielen zu tun haben. Sie verweisen völlig zu Recht darauf, dass der Anschlag am Flughafen sich ja in dem Teil des Flughafens abgespielt hat, der nicht systematisch kontrolliert worden ist. Also es ist noch vor den entsprechenden Sicherheitsschleusen, wo Passagiere einchecken, ihr Gepäck abgeben und wo es vielleicht wieder Videoüberwachung gibt und die Polizei kursorisch ein wenig kontrolliert. Aber es ist eben kein systematisch kontrollierter Ort. Und dementsprechend muss man bei aller Kritik an den belgischen Behörden darf man nicht unfair sein. Diese sind auch in anderen Ländern nicht systematisch kontrollierbar.
Gibt es darüber hinaus Zusammenhänge zwischen den Attentaten von Paris und denen von heute?
Sie deuten zumindest darauf hin, auf eine grundsätzliche Tendenz, dass die Zahl der Anschläge des Islamischen Staates in Westeuropa oder in westlichen Industrienationen deutlich angestiegen ist. Davon unbenommen ist, dass die weit, weit überwiegende Zahl nach wie vor im arabisch-islamischen Raum sich abspielt. Aber die Zahl in westlichen Industrienationen hat angezogen. Und das hat sicher, glaube ich, auch mit einer Tendenz zu tun, dass der Islamische Staat in Syrien und im Irak militärisch unter Druck geraten ist. Und das ist ja der Fall, nicht zuletzt aufgrund des stärkeren militärischen Vorgehens der internationalen Koalition. Dementsprechend ist zwar das erste Moment des Terrorismus, Schrecken zu verbreiten, es handelt sich aber um ein klares politisches Signal in dieser Auseinandersetzung.
Bei aller Unberechenbarkeit solcher Attentate, Herr Keim, hätte man das heute verhindern können? 4 Monate konnte einer der Drahtzieher der Anschläge von Paris, wir haben das auch im Stück gesehen, Abdeslam, im Stadtteil Molenbeek untertauchen, unbehelligt. Ein Stadtteil, in dem sich über Jahrzehnte eine Parallelgesellschaft hat bilden können. Haben dort die belgischen Behörden versagt?
Das wird man jetzt sicher noch mal kritisch beziehungsweise selbstkritisch untersuchen müssen, aber Ihr Verweis ist völlig richtig. Und das Signal, was die belgischen Behörden am vergangenen Freitag gegeben haben, war ja ein ambivalentes. Auf der einen Seite haben sie suggeriert oder auch nicht zu Recht darauf hingewiesen, dass ein Kapitel abgeschlossen ist. Der letzte Flüchtige der Pariser Anschläge vom November ist gefasst worden. Und gleichzeitig haben sie darauf verwiesen, dass sie aufmerksam geworden sind auf ein größeres Netzwerk von über 30 Personen. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen untergegangen. Aber wer den zweiten Teil der Botschaft gehört hat, der konnte sich eigentlich keine Illusion hingeben, dass Brüssel bzw. Belgien in einem etwas weiteren Sinne nicht nur Brutstätte des dschihadistischen Terrorismus ist, sondern über kurz oder lang auch Ziel des islamistischen Terrorismus, ohne dass wir genau sagen konnten, was denn die Orte für Anschläge gewesen sind, beziehungsweise wann diese denn stattfinden würden.
Und es geht um ein Netzwerk, das sich unbehelligt in ganz Europa bewegen konnte. Abdeslam ist vor seiner Festnahme ja unbemerkt quer durch Europa gereist. Es gibt nach wie vor keine Datei, in der alle Informationen der Ermittlungsbehörden in Europa zusammengefasst sind. Ist das auch ein gesamteuropäisches Versagen?
Absolut. Ich glaube, was wir jetzt nicht brauchen, sind neue Gesetze. Da ist im vergangenen Jahr einiges passiert als Reaktion auf die Anschläge von Paris, also im Januar und im November in vielen europäischen Ländern. Und ich sehe auch keine Notwendigkeit, jetzt neue europäische Institutionen zu schaffen. Aber es bleibt ein Desiderat, was viele Beobachter seit Jahren anmahnen, der mangelnde Austausch von Informationen zwischen den europäischen Strafverfolgungsbehörden, Polizeibehörden und Geheimdiensten, also den jeweiligen nationalen genau genommen. Und Sie haben völlig recht, der Attentäter, der am Freitag verhaftet worden ist, hat sich über Monate vergleichsweise frei in Europa bewegen können. Und entsprechende Hinweise hat es gegeben und die sind von den belgischen Behörden entweder nicht ausreichend oder gar nicht ausgewertet worden. Und das ist ein großes Defizit.
Herr Keim, werden wir uns an eine ständige Bedrohung in Europa gewöhnen müssen?
Ich fürchte ja, weil was soll die Alternative sein? Natürlich ist es leicht gesagt, dass man öffentliche Orte besser kontrollieren muss. Nur wie soll das konkret aussehen? Wenn wir uns vorstellen, dass der gesamte öffentliche Nahverkehr in großen Ballungszentren, Stadien, Züge, Bahnhöfe und anderes mehr kontrolliert werden, dann würde das letztlich auf eine Form eines Polizeistaates hinauslaufen. Dann würden uns Gesellschaften in ganz anderer Form entgegentreten. Und ich glaube, allein logistisch, finanziell und institutionell sind dort entsprechende Barrieren.
Vielen Dank für das Gespräch, Markus Keim.
Gerne.
Nicht erst seit dem heutigen Tag ist die Lage auch in Deutschland angespannt. Doch seit heute rückt der Terror wieder noch ein Stück näher an uns heran. Und so sieht man nach den Explosionen in Brüssel auch bei uns mehr Polizei an der Grenze, an deutschen Flughäfen und Bahnhöfen. Marie von Mallinckrodt.
Der Zug nach Brüssel entfällt, steht auf dieser Infotafel am Aachener Hauptbahnhof. Keine Weiterreise heute. Die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland wurden verschärft. Nicht nur an Bahnhöfen, auch an Flughäfen wie hier in Frankfurt. Höhere Polizeipräsenz kurz nach den Anschlägen. Am Nachmittag bringt die Kanzlerin ihre Bestürzung und ihr Mitgefühl zum Ausdruck.
Wir fühlen uns unseren Freunden in Belgien heute ganz nah. Das Entsetzen ist ebenso grenzenlos wie die Entschlossenheit, den Terrorismus zu besiegen. Zuallererst denke ich in dieser Stunde an die vielen, denen ihre Liebsten genommen worden sind, in einer Flughafenhalle oder bei einer U-Bahnfahrt.
Zur selben Zeit Krisenstab im Auswärtigen Amt. Hier bemüht man sich zusammen mit der deutschen Botschaft und den Behörden in Belgien um Aufklärung, ob Deutsche unter den Opfern in Brüssel sind. Bislang wurde nichts bekannt. Derweil hat schon die Debatte über die Arbeit der Sicherheitsbehörden begonnen, vor allem jene über mögliche Fehler. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen kritisiert den belgischen Nachbarn scharf.
Uns allen ist auch klar, dass die Entwicklung in Belgien des Salafismus im Stadtteil Molenbeek eine Vorgeschichte hat von nicht nur wenigen Monaten, sondern von vielen Jahren. Und hinterher ist die Erkenntnis auch in Belgien gewachsen, dass man möglicherweise dort hätte eher eingreifen müssen.
Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge von Paris und mittlerweile getötete IS-Terrorist Abaoud stammt aus dem belgischen Molenbeek. In einem Propagandamagazin der Terrormiliz IS verhöhnte er vergangenes Jahr die Sicherheitsbehörden und richtet sich an seine Gefolgschaft, man müsse die Geheimdienste des Westens nicht fürchten. Die Sicherheitsbehörden haben nach Paris reagiert und unter dem Dach von Europol ein Antiterrorzentrum gegründet. Das Ziel: bessere Zusammenarbeit auch der Polizeibehörden. Doch genau aus ihren Reihen kommt nach wie vor Kritik.
Es hapert wie so häufig an der Umsetzung. Das heißt, die einzelnen Nationalstaaten müssen ihre Daten verlässlicher liefern. Europol muss besser ausgestattet werden mit mehr Personal, besserer Technik und vor allen Dingen verstärkter Analysesoftware, damit diese Informationen auch schnellstmöglich verwertet und dann zentral auf europäischer Ebene gesteuert werden können.
An der Grenze zwischen Deutschland und Belgien wird verstärkt kontrolliert. Auch am Abend noch, bis auf Weiteres. Eine zusätzliche Herausforderung für die Bundespolizei.
Und in Berlin begrüße ich jetzt den Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Guten Abend, Herr Minister.
Guten Abend, Frau Majewska.
Was bedeuten diese Anschläge für Deutschland? Muss ich jetzt am Berliner Hauptbahnhof oder am Münchner Flughafen mehr Angst haben als bisher?
Die Anschläge führen in Deutschland zunächst zu Trauer. Wir stehen an der Seite des belgischen Volkes. Dies war ein Anschlag, der sich gegen Europa und damit auch gegen uns gerichtet hat. Und ich finde, auch an einem solchen Tag, wo wir dann natürlich operativ und professionell Dinge abwickeln, gehört ein solcher Moment des Innehaltens und der Trauer auch dazu. Was Ihre Frage angeht, die Terrorlage in Deutschland ist ernst, sie bleibt ernst. Wir können einen Terroranschlag in Deutschland nicht ausschließen, aber die Sicherheitsbehörden tun alles in ihren Kräften Stehende, um das zu verhindern, an Bahnhöfen, an Flughäfen und wo immer sich Menschen zusammenfinden.
Das heißt, es gibt keine neuen konkreten Hinweise auf einen Anschlag in Deutschland?
Wir haben bisher zu dem Anschlag keine Deutschlandbezüge zu den Anschlägen von Belgien. Aber ich kann nicht sagen, dass es keine Hinweise gibt, weil jede Woche, zum Teil jeden Tag, gehen Hinweise auf bevorstehende Anschläge oder Aktivitäten in Deutschland ein, nach einem solchen Anschlag erst recht. Aber es ist dann die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, zu prüfen und einzuschätzen, wie gefährlich, wie seriös, wie ernsthaft sind solche Hinweise. Leider gibt es Trittbrettfahrer, die mit dem Schrecken der Menschen spielen. Leider gibt es Menschen, die allein dadurch, dass sie einen Hinweis aussenden, unser Leben verändern wollen. Und wir haben ja schon, wie Sie wissen, Fußballspiele abgesagt. Wir haben in Ansehung von Hinweisen Veranstaltungen durchführen lassen. Deswegen kommt es nicht darauf an, ob es Hinweise gab, sondern wie ernsthaft wir solche Hinweise nehmen.
Sie sagen, es gibt keine derzeitigen Deutschlandbezüge, aber gibt es denn Verbindungen zwischen den Anschlägen von Paris und diesen von heute? Haben Sie dazu neue Erkenntnisse?
Auch das muss sicher noch weiter ermittelt werden. Die Art und Weise der Begehung spricht dafür, dass es vielleicht die gleichen Netzwerke sind. Möglicherweise ist der Sprengstoff auch in ähnlicher Weise gefertigt worden. Es gibt ja Bezüge der Netzwerke zwischen Frankreich und Belgien. Einer der Verhafteten vom letzten Freitag war auch in Deutschland, er war in Österreich. Wir sind hier in einem europäischen Verbund. Wir sind Partner und wir sind gemeinsam bedroht. Und deswegen müssen wir auch gemeinsam gegen diese Gefahr ankämpfen.
Herr de Maizière, wie ist es überhaupt möglich, dass Terrorverdächtige über Monate teilweise mit falschen Identitäten unbehelligt durch Europa reisen können?
Nun, weil wir nicht jeden Menschen auf jeder Straße anhalten können, dürfen und wollen, der durch die Gegend fährt. Wir haben eine grenzfreie Situation im Schengen-Raum, außer in solchen Lagen. Wir haben allerdings an der Außengrenze der Schengener Grenze zu viele Sicherheitslücken. Das haben wir bei der Flüchtlingsfrage festgestellt, etwa bei der Registrierung in Eurodac-Daten. Ich schlage auch vor, dass wir ein sogenanntes Ein- und Ausreiseregister für alle diejenigen führen, die in den Schengen-Raum hineinkommen. Wenn wir uns im Schengen-Raum frei bewegen wollen, dann müssen wir sicher sein, wer in den Schengen-Bereich kommt. All das wird jetzt weiter zu diskutieren sein.
Warum gibt es denn noch immer keine gemeinsame Datenbank aller europäischer Ermittlungshürden? Wir haben gehört, es gibt politische Hürden, es gibt vor allem bürokratische Hürden. Aber ist das Sicherheitsbedürfnis spätestens nach diesen Ereignissen von heute nicht höher einzuschätzen?
Frau Miosga, mich müssen Sie nicht überzeugen. Es gibt gewiss Mentalitäten zwischen Diensten und Polizeibehörden. Man traut dem einen europäischen Partner mehr als dem anderen. Aber was wir dringend brauchen, ist nicht nur eine Verbesserung des Schengener Informationssystems. Das haben wir vereinbart und umgesetzt nach den Anschlägen in Paris. Wir brauchen eine Verbindung der sozusagen getrennten Datentöpfe, die wir haben im Visumsbereich, im Schengener Bereich, im klassischen Sicherheits- und Fahndungsbereich.
Warum dauert das so lange?
Ja, das ist europäisches Recht. Wir hatten massive Datenschutzbedenken gegen all das. Vielleicht gibt es sie noch. Auch wir in Deutschland haben erst die große Flüchtlingskrise gebraucht, um endlich ein System herzustellen, dass wir Flüchtlinge diese Daten miteinander verknüpfen können. Datenschutz ist schön, aber in Krisenzeiten und darüber hinaus, und wir sind in Krisenzeiten, hat die Sicherheit Vorrang.
Ihr Innenministerkollege aus Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, gibt den belgischen Behörden heute die Schuld. Sie hätten im Stadtteil Molenbeek früher eingreifen müssen. Denken Sie das auch?
Ich möchte jetzt meine Kollegen und schon gar nicht das belgische Volk und die belgische Regierung und die Polizisten, die unter Lebensgefahr jetzt nach Hintermännern und Tätern suchen, die Wohnungen durchsuchen, die nicht sicher sind, ob die Lage vorbei ist. Es ist ganz falsch, die jetzt zu kritisieren.
Vielen Dank für das Gespräch, Thomas de Maizière.
Guten Abend, Frau Miosga.
Und das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Dies ist eigentlich ein Tag der Trauer. Viele Belgier zündeten in der Innenstadt Kerzen an und legten Blumen nieder. Die meisten Politiker, soeben ja auch der deutsche Innenminister, hielten sich mit Schuldzuweisungen zurück und versicherten dem Land vor allem ihre Anteilnahme. Einige jedoch nutzten, kaum waren die Bomben explodiert, sofort die Ereignisse für ihre eigenen Zwecke und machten die Flüchtlinge in Europa mitverantwortlich für den Terror. Also jene, die doch eigentlich vor Krieg, Gewalt und Terror fliehen. Christine Schwitzer.
Je suis Bruxelles, das Internet trauert mit. Auch in den sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme groß, mit Gefühl für die Opfer und die Angehörigen. Doch auch Hetze, Hass und Schuldzuweisungen machen sich breit. Für Empörung sorgt eine Äußerung der ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Vera Lengsfeld. Auf ihrer Facebook-Seite macht sie Merkels Flüchtlingspolitik mitverantwortlich für die Anschläge. Gelobt sei Angela Merkel, heißt es da. Sie hat alles dafür getan, dass der Terror in Europa Fuß fassen kann. Für viele User ist das einfach nur makaber. Ein Armutszeugnis. Auch die CDU distanziert sich.
Das ist eine ehemalige Abgeordnete, aber der Tweet ist in nichts zu entschuldigen. Er ist zynisch und er zeigt ein Stück Menschenverachtung, nach einem solchen Anschlag so zu reagieren.
Dennoch, andere legen nach. Die AfD-Europaabgeordnete Beatrix von Storch twittert zynisch. Viele Tote, hat aber alles nix mit nix zu tun. Auch die Pegida-Bewegung nutzt den Anschlag für Werbung in eigener Sache. Vera Lengsfeld hat ihren Eintrag inzwischen entfernt, spricht auf ihrer Homepage von einem Rufmord. Der Post sei nicht von ihr, sondern ein Zitat einer Freundin. Geschmacklos findet das die Linke.
Erstens muss Frau Lengsfeld, die Ex-Kollegin, wissen, mit wem sie sich da gemein macht. Dass dort Pegida, AfD und andere geschmacklose Vereinigungen aufspringen, das hat mich nicht verwundert.
Politikwissenschaftler Werner Patzelt sagt, die Politik habe die Ängste vor zu viel Einwanderung nicht ernst genommen.
Die Sorgen, die sich hier artikulierten, und die Befürchtungen, die zurückgewiesen wurden als Hirngespinste oder bloßer Rassismus, die sind nun in den Augen von Pegida und AfD-Anhängern bestätigt worden.
Die Einwanderung müsse geregelt werden, die Integration gelingen, so Patzelt. Erst dann werde es weniger Hass und mehr Mitgefühl geben.
Und die Anschläge von Brüssel kommentiert nun Monika Wagner vom Westdeutschen Rundfunk.
Ja, man kann die belgischen Sicherheitsbehörden für Fehler in der Vergangenheit kritisieren und eine bessere europäische Zusammenarbeit anmahnen. Aber vormachen darf man sich nichts. Vor Terroristen und skrupellosen Mördern gibt es in einer offenen Gesellschaft letztlich keinen Schutz. Wer morden will, wer Angst und Schrecken verbreiten will, kann dies an jedem Flughafen tun, in jeder U-Bahn, an jeder Straßenecke, auch in Deutschland. Entscheidend ist deshalb etwas anderes, nämlich wie eine Gesellschaft auf diese unfassbaren Verbrechen reagiert. Und da erschreckt, wer heute so manchen Kommentar unter den ersten Meldungen gelesen hat. Zwar drückten viele Menschen ihr ehrliches Entsetzen aus, andere aber, und das waren nicht wenige, nutzten das grenzenlose Leid der Opfer, um sofort Stimmung zu machen gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer, gegen den Islam. Jetzt seht ihr es, der Islam gehört nicht nach Europa, oder eine AfD-Politikerin twitterte viele Grüße aus Brüssel mit einem zynischen, hat aber alles nix mit nix zu tun. Was diese Menschen nicht begreifen, ist, dass sie damit das Geschäft der Attentäter betreiben. Das Ziel des selbsternannten islamischen Staates ist es schon lange, dass Moslems in den westlichen Gesellschaften an den Rand gedrängt werden. Wer hier keine Chance hat, so das Kalkül, ist leichte Beute für die Terroristen. Abgehängte Viertel wie Molenbeek oder die Pariser Banlieues sind nicht umsonst ideale Brutstätten, um Nachwuchs für den Terror zu rekrutieren. Dass der sogenannte Islamische Staat mit dem Islam von Millionen Moslems wenig zu tun hat, verwischen die Fanatiker bewusst. Wer das Geschäft dieser Terroristen nicht unterstützen will, sucht jetzt erst recht den Schulterschluss mit allen friedliebenden Menschen, egal welcher Religion. Nur das kann den Sumpf trockenlegen. Einen anderen Schutz gibt es nicht.
Monika Wagner kommentierte. Die Anschläge in Brüssel standen heute im Mittelpunkt überall auf der Welt, auch beim historischen Staatsbesuch von US-Präsident Obama in Kuba. Die Nachricht mit Jens Riewer.
Zwar ging es heute wieder hauptsächlich um die Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und dem kommunistischen Staat, doch mit Blick auf die Ereignisse in Belgien erklärte Obama, die Anschläge seien ein weiterer Beweis dafür, dass die gesamte Welt zusammenstehen müsse. Zum Abschluss seiner Kuba-Reise besuchte er gemeinsam mit Staatschef Raúl Castro ein Baseballspiel.
Auch Kuba gedenkt der Opfer von Brüssel. Mit einer Schweigeminute begann das Baseballspiel der kubanischen Nationalmannschaft gegen ein Profiteam aus den USA. Abschluss einer Reise, die ein Stück Welt verändert hat. US-Präsident Obama hatte zuvor im Großen Theater von Havanna eine Rede gehalten. Auch Kubas berühmteste Prima Ballerina, 94 Jahre alt, war gekommen, um sie anzuhören. Die Rede an die Kubaner war eine historische Chance und Obama nutzte sie.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
Ich bin gekommen, um die letzten Überreste des Kalten Krieges zu beerdigen, sagte er. Auch Kubas Präsident Raúl Castro saß im Publikum und hörte sich an, wie Obama über Menschenrechte sprach. Kuba brauche keine Angst vor den USA zu haben, aber auch nicht vor dem Mut des eigenen Volks. Und dann ein Satz in Spanisch.
Sí se puede.
Muchas gracias.
Ja, ihr könnt das. Vor dem Baseballspiel singt ein kubanischer Chor die Nationalhymne der USA. Was für eine Symbolik. Von heute an wird nichts mehr sein, wie es war zwischen den USA und Kuba.
Trotz internationaler Kritik hat ein russisches Gericht die ukrainische Militärpilotin Savchenko zu 22 Jahren Haft verurteilt. Sie wurde für schuldig befunden, maßgeblich verantwortlich zu sein für den Tod zweier russischer Journalisten im ukrainischen Kriegsgebiet im Sommer 2014. Savchenko weist dies zurück. Die Ukraine fordert ihre Freilassung. Bundesaußenminister Steinmeier will den Fall morgen bei einem Treffen mit russischen Regierungsvertretern ansprechen. Aus Protest gegen die Schließung der mazedonisch-griechischen Grenze hat sich ein Syrer im Flüchtlingslager Idomeni mit Benzin übergossen und angezündet. Andere Flüchtlinge konnten die Flammen jedoch löschen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. In Idomeni harren nach Schätzungen rund 13.000 Flüchtlinge aus. Sie fordern immer wieder mit Nachdruck die Öffnung der Grenze. An der Börse haben sich die Anschläge von Brüssel heute kaum bemerkbar gemacht. Über den Tag machte der DAX seine anfänglichen Verluste wieder wett. Er ging bei 9.990 Punkten leicht im Plus aus dem Handel. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die Erschütterung an der Börse war groß am Morgen, als die ersten Meldungen über Explosionen in der belgischen Hauptstadt bekannt wurden. Die Verluste des Morgens, als der deutsche Aktienindex rund 2% nachgab, wurden im Laufe des Tages weniger. Das lag vor allem daran, dass einer der wichtigsten Gradmesser der Wirtschaft, der IFO-Geschäftsklima-Index, veröffentlicht wurde. In dieser Umfrage in den Chefetagen deutscher Unternehmen wird deutlich, dass die Wirtschaft in Zukunft wieder mit mehr Aufträgen rechnet. In Deutschland, aber auch im wichtigsten Markt, Europa. Und obwohl diese Umfrage vor den heutigen Anschlägen erfasst wurde, zeigt auch der heutige Stand des deutschen Aktienindex eines. Wirtschaft und Finanzen zeigen sich weitgehend unbeeindruckt von solchen Anschlägen. Das war bei den Terrorattacken von Paris so und heute ebenfalls.
So, bleibt uns noch ganz schnell der Blick aufs Wetter. Claudia Kleinert, wie wird's?
Karin, es wird zumindest ein bisschen wärmer in den nächsten Tagen Richtung Ostern, aber Frühlingsdurchbruch ist immer noch nicht wirklich in Sicht. Das heißt, die Temperaturen steigen und zwar sobald der Wind jetzt mal auf Südwest dreht und Sie sehen es am Beispiel Konstanz, da wird es dann Ostersonntag sogar mal 15, 16 Grad warm, danach aber wahrscheinlich wieder Temperaturrückgang und vor allem Karfreitag wird es verbreitet ganz schön nass sein. Jetzt in der Nacht haben wir es schon mit dichten Wolken zu tun und immer wieder kommt Nachschub dieser Wolken aus nördlichen bzw. nordwestlichen Richtungen an der Ostseite eines Hochdruckgebietes. Erst wenn das dann mal weg ist, dann ist der Weg frei für etwas wärmere Luft. In der Nacht eben, wie gesagt, dichte Wolken. Es regnet noch gelegentlich. Oberhalb von 600 Metern sind auch Flocken dabei. Dieser Regen zieht weiter nach Südosten. Die Temperaturen gehen bis morgen früh meist zurück auf Werte zwischen 6 und 0 Grad, minus 4 Grad am Alpenrand. Morgen Vormittag viele Wolkenfelder. Ein bisschen Sonne schon im Nordwesten. Und regnen wird es dann auch noch zwischendrin im Laufe des Nachmittags am freundlichsten im äußersten Norden mit längeren sonnigen Abschnitten. Auch im Westen kommt die Sonne gelegentlich raus. Sonst bleibt es meist stark bewölkt. Und hier und da ist es eben auch noch nass. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf Werte zwischen 7 und 11 Grad. Der Wind dazu ist meist nur schwach bis mäßig, kommt aus nordwestlichen Richtungen an und auf der Nordsee. Frischer Wind und insgesamt im Nordwesten doch eher spürbar als im Süden, wo er meist nur ganz schwach ist. Die nächsten Tage weiter wechselhaftes Wetter. Das bedeutet für Gründonnerstag aus Westen im Laufe des Nachmittags neuer Regen, im Süden anfangs noch nass. Die Temperaturen weiter verhalten bei 8 bis 12 Grad. Und Karfreitag kommt dann ein Frontensystem. Es wird überall ziemlich nass sein, vielleicht mal kurz anfangs noch sonnige Abschnitte im Osten und Süden. Und dann Höchsttemperaturen dort zumindest schon mal 12 bis 13 Grad. Und Karfreitag bzw. am Samstag dann auch mal steigende Temperaturen.
Und mit diesen Aussichten, danke Claudia, verabschieden wir uns gegen 0.15 Uhr. Informiert Sie Gabi Bauer im Nachtmagazin noch einmal über die Anschläge in Brüssel.